Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Machen Sie es sich bequem. Ich hoffe, Sie haben einen Kaffee oder Mineralwasser. Wir machen keine Musik, aber bei uns geht es auch um Musik. Wenn Sie im Radio in irgendeinem deutschen Sender eine frühromantische Sinfonie hören, etwa von Franz Danzi, Anton Ebel, Bernhard oder Andreas Romberg, Louis Spohr, dann kann das nur deshalb gespielt werden und gesendet werden, weil dieser Mann hier neben mir sitzt, der damit Wesentliches zu tun hat. Er hat diese Musik weder komponiert noch dirigiert, aber er hat sie herausgegeben. Die sogenannten Kleinmeister, wie wir sie ja immer so ein bisschen herablassend bezeichnen, die im Schatten der großen Beethoven, Mendelssohn, Schumann ein bisschen verschwunden sind, die aber sehr wohl die Mittelgebirge vor diesen Gipfelwerken des Repertoires darstellen. Bert Hagels ist Musikwissenschaftler und Autor und hat ein gewichtiges, aber auch sehr wichtiges Buch oder eine Reihe von Büchern herausgegeben mit dem Titel Symphonierezeption im deutschsprachigen Periodika von 1798 bis 1850. Also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eine Quellensammlung in drei Bänden. Das sieht jetzt relativ abschreckend aus, ist es aber überhaupt nicht. Nur der Vollständigkeit halber gesagt, in diesen drei Bänden ist natürlich auch eine CD-ROM beigegeben. Wenn man also surfen will, nach bestimmten Begriffen suchen will, dann ist das über diese CD-ROM ohne weiteres möglich. Und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist, wie gesagt, wahnsinnig viel Musik entstanden, die wir heute vergessen haben und die erstmal aus privaten oder auch öffentlichen Archiven geborgen werden musste, druckfertig gemacht werden musste, in Notendruck gemacht werden musste. Das hat Bert Hagels natürlich nicht alleine gemacht. Dazu braucht es einen Verleger mit unternehmerischem und musikarchäologischem Sinn. Das ist Andreas Meurer, der Chef vom Verlag Ries und Erler, den Sie da um die Ecke finden. Und wenn Sie mögen, gehen Sie doch gleich da vorbei und schauen einmal, was der so alles in seinem Angebot hat. Bert Ebel beispielsweise wurde in seiner Zeit sehr mit Mozart verglichen oder Louis Spohr, von dem wir heute kaum noch etwas wissen, war ja ein ganz bemerkenswerter Kopf. Und du hast diese und viele andere herausgegeben. Wie bist du denn überhaupt auf diesen Weg gekommen nach deinem Musikwissenschaftsstudium? Du musst ziemlich nah rangehen.
Ja. Der Gedanke kam mir, weil ich mich fragte, gab es tatsächlich in der Zeit, ist laut genug? So, direkt vor Mund? Gut. Gab es tatsächlich in der Zeit, in der Beethoven-Sinfonien rezipiert und auch quasi als die besten Werke seiner Zeit anerkannt wurden, gab es nicht auch andere Komponisten, die möglicherweise auch geschätzt wurden, die möglicherweise temporär Erfolg hatten, aus Grund welcher Gründe auch immer später aber in Vergessenheit geraten waren? Und so habe ich mich auf die Suche gemacht und erst nach Rezeptionszeugnissen gesucht, um überhaupt einen Überblick zu erhalten, welche Werke in Frage kommen können.
Entschuldigung, Rezeptionszeugnisse, also
Zeitungsberichte, Rezensionen von Stimmdrücken, das sind im Großen und Ganzen die beiden Arten von Rezeptionsquellen, die man benennen kann. Einerseits Berichte über Konzerte aus der damaligen Zeit und andererseits direkte Rezensionen von erschienenen Musikalien. Und dabei hat sich ergeben, dass ein sehr großes Feld von Musikalien quasi sehr erfolgreich war, aber nach einer gewissen Zeit lang dann doch wieder aus dem Repertoire verschwand. Und meine Befürchtung, mein Grundgedanke war dann, dass es möglicherweise Mechanismen gibt, die nicht mit der Musik selber zu tun haben, nicht notwendigerweise mit der Musik selber zu tun haben, die auch dafür sorgen könnten, dass Musik aus dem Repertoire wieder verschwindet. Und diese Ahnung hat sich aufgrund der Qualität der Musik, die ich dann idieren durfte, durchaus auch bestätigt.
Vielleicht können wir da mal das ein bisschen exemplifizieren, wenn wir uns so ein Konzert angucken, wie das in der damaligen Zeit ablief. Für uns sind ja Sinfoniekonzerte und in diesem gewichtigen Werk geht es um die Sinfonie als Gattung. Für uns heute sind ja Sinfoniekonzerte geradezu weihevolle Kulthaltungen, die in einem ganz bestimmten Ablauf sich abspielen, die sich auf eine ganz bestimmte Programmabfolge beschränken, bei denen zum Beispiel auch die Pause eine gewichtige Rolle spielt und so weiter. Wie sah denn so ein Konzert in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus? Das hatte doch eine ganz andere und viel unterhaltsamere Form.
Ja, durchaus. Es gibt auch kein einheitliches Modell eines Konzertes zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Was relativ einheitlich war, und das kann ich hier als Beispiel nennen, und da wir in Leipzig sind, passt das auch, die Gewandhauskonzerte, die seit 1781 regelmäßig stattfanden, hatten über Jahrzehnte hinweg einen ähnlichen Aufbau. Es fing meistens an mit einer Ouvertüre, dann kam ein Gesangsstück oder es kam auch ein solistisches Stück. Dann konnte am Ende des ersten Teils schon eine Sinfonie kommen. Der zweite Teil war im Prinzip ähnlich aufgebaut wie der erste. Es konnte allerdings auch ein Stück geistlicher Musik darin integriert werden. Die Konzertlänge variierte zwischen 2 bis 3 Stunden. Also aus heutiger Sicht waren das sehr lange Konzerte. Und die Anzahl zum Beispiel der Sinfonien, die in einem Konzert aufgeführt wurde, die verringerte sich im Laufe der Zeit. Also so 1780 bis 1790 wurden gelegentlich bis zu 3 Sinfonien in einem Konzert aufgeführt. Und so ab 1805, 1810 hatte sich das auf das heute ja auch bekannte Normalmaß auf eine Sinfonie zurechtgeschrumpft. Was auch damit zusammenhängt, dass man mit den Beethoven-Sinfonien Werke hatte, die besondere Aufmerksamkeit erforderlich machten und dann nichts anderes in dieser Art noch in einem Konzert unterbringen wollte.
Ich glaube, auf Beethoven als Zentralgestalt nicht nur des 19. Jahrhunderts werden wir noch zu sprechen kommen. Was mir beim Durchblättern dieser wirklich interessanten Kritiken, wie viele Kritiken hast du hier versammelt in den 3 Bänden? 2000 ungefähr, ne?
Nee, 1200, glaube ich.
1200, ja. Aber jedenfalls, die bieten ein ganz interessantes Panorama und Zeitbild. Was mir aufgefallen ist, dass sehr oft davon die Rede ist, dass auch zwischen den Sätzen geklatscht wurde. Also die Leute haben viel häufiger geklatscht, als es heute der Fall ist.
Ja, also das Konzert war viel mehr eine reine Unterhaltungsveranstaltung, als es heutzutage ist. Es wurde nicht weihevoll der Instrumentalmusik gelauscht. Es gab immer Vokalmusik darin. Es gab immer auch Instrumentalkonzerte, die teilweise gar nicht unter dem Komponistennamen angekündigt waren, sondern nur unter dem Interpretennamen, weil das Augenmerk einfach auf die virtuosen Fähigkeiten des Solisten gelegt wurde, gar nicht so sehr auf die Komposition.
Und wenn man sich alte Konzertplakate anguckt, wer da überhaupt nicht draufsteht, ist der für uns heute am wichtigsten ist, nämlich der Dirigent.
Das ist in der Tat so. Ich meine, man weiß natürlich, wer zum Beispiel hier in Leipzig der Gewandhauskapellmeister war. Aber interessanterweise hat der Gewandhauskapellmeister nicht einmal die Instrumentalwerke dirigiert. Das hat er sich vorbehalten für die geistlichen Werke, die in der ästhetischen Skala ganz oben standen. Die Sinfonien hat immer der Konzertmeister dirigiert, den heutzutage kaum noch einer kennt. Das war zu der Zeit Beethovens zum Beispiel ein gewisser Campagnoli, ein italienischer Primgeiger. Und die Namen waren auf den Konzertzetteln nie vermerkt. Die große Wende hat eigentlich erst Felix Mendelssohn Bartholdy eingeleitet, so um 1835. Nun weiß ich im Moment nicht, ob der Name Felix Mendelssohn Bartholdy immer auch als Dirigent erschien, aber er war auf alle Fälle immer präsent, auch in der verschriftlichten, in der veröffentlichten Rezeption.
Jetzt ist der Name Leipzig und Gewandhaus schon mehrmals gefallen, nicht nur, weil wir auf der Leipziger Buchmesse zu Gast sind, sondern weil Leipzig auch ein Schwerpunkt deiner Recherchen und der Quellen hier in diesem Buch sind. Woran liegt das?
Ja, Leipzig war durch die Messe immer Mittelpunkt, also oder man kann sagen, das ist zeitlich befristet, ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Mittelpunkt des Musikalienhandels, und mit den Gewandhauskonzerten hat sich auch eine Konzertinstitution entwickelt, in der vornehmlich Instrumentalmusik gepflegt wurde, wie es in anderen deutschen Städten, auch in anderen ausländischen Städten kaum der Fall war, weil dort mehr das Augenmerk auf die Oper gelegt wurde, das Schwergewicht.
Und es gab hier in Leipzig ein ganz hervorstechendes Presseorgan, das du insbesondere ausgeschlachtet hast. Vielleicht magst du dazu was sagen.
Ja, es ist so, dass mit der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, die erschien in Leipzig ab 1798 im Verlag Breitkopf und Hertel, die es ja auch noch immer noch gibt, ja, quasi das Herzstück gegeben war, aus dem ich die meisten Rezensionen oder sehr viele, dem wir die meisten Rezensionen herausziehen konnte. Darüber ranken sich natürlich jede Menge andere Zeitschriften, auch aus Berlin, Wien und anderen Städten. Aber der Hauptbestand kommt eben aus Leipzig und man kann auch sagen, dass von Leipzig aus eine gewisse Art Vorbildwirkung für andere Konzertreihen in anderen Städten festzustellen ist.
Das du hast du uns auch Beispiele mitgebracht. Ich hatte dich gebeten, ein paar Kritiken mitzubringen, uns vielleicht vorzulesen, damit wir sehen, wie damals eine Kritik geschrieben worden ist, wo damals Augenmerk drauf gelegt worden ist. Bitte.
Als erstes will ich eine Rezension einer Sinfonie von Andreas Romberg vorlesen. Daran scheint mir bemerkenswert, dass auch Werke, die eben nicht von Haydn, Mozart oder Beethoven stammen, durchaus als klassisch wahrgenommen wurden, also mit den Kategorien ebenmäßig, ausgewogene Form und so weiter. Und diese erste Sinfonie von Romberg, die wurde aufgeführt im Gewandhaus in Leipzig Anfang 1805. Und die Rezension, die Konzertrezension, die in der schon erwähnten Allgemeinen Musikalischen Zeitschrift erschien, will ich hier auszugsweise vorlesen. Zitat: Die Sinfonie von Andreas Romberg aus S-Dur gehört ohne Zweifel unter die anziehendsten Instrumentalstücke, die seit mehreren Jahren geschrieben worden sind. Sie ist vom ersten bis zum letzten Takt ein so zusammenhängendes und in sich selbst abgerundetes Ganze, dass man verlegen sein würde, wenn man etwas Einzelnes ausheben sollte. Sie macht keine Ansprüche auf die gewaltsamen, einschneidenden Effekte, die die Mode eben jetzt in diese Gattung einführt, sondern ist ein kunstreiches Gewebe durchaus schöner und angenehmer Ideen, von denen die meisten neu und sehr singbar sind. Die Ausführung zeigt den Meister, Ausführung in diesem Fall die kompositorische Ausführung, nicht die Ausführung durch das Orchester. Die Ausführung zeigt den Meister und scheint uns noch ganz vorzüglich durch die jetzt seltene, überall reine, klare, saubere Arbeit ohne Prunk oder Flitterstaat zu rühmen zu sein. Irren wir nicht, so bedarf die jetzige Zeit ganz besonders solcher Stücke. Diese Sinfonie wird keinem einigermaßen geübten Orchester schwer vorzutragen, verlangt aber allerdings Genauigkeit, Sauberkeit und Sinn für das, was man spielt. So, dieses als Beispiel einer Sinfonie, die praktisch mit den gleichen Rezeptionskategorien sauber gearbeitet, schön, ebenmäßig wahrgenommen wurde, wie zum Beispiel auch eine Sinfonie von Haydn oder Mozart. Das ist eine, ja, nicht alle zeitgenössische Sinfonien wurden so bewertet. Und in diesem Fall ist es auch so, dieses Werk blieb 15 bis 20, 30 Jahre im Repertoire vieler Orchester und verschwand dann sang- und klanglos. Über die Gründe kann man spekulieren, aber beweisen kann man es nicht.
In einem unterscheidet sich ja die Musik von den anderen Künstlern. Sie ist erst spät, nämlich im 19. Jahrhundert, historisch geworden oder historisch bewusst geworden. Wenn wir uns die Literatur ansehen, die hat sich immer auch auf Literatur der vorhergehenden Epochen, auf Literatur der Antike aufgebaut. In der bildenden Kunst war es genauso. Die aktuelle Bildproduktion war nie denkbar ohne die Vorbilder der letzten Jahrhunderte. In der Musik war das anders. In der Musik galt eigentlich bis zu den Zeiten Mendelssohns, also bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, um die es in diesem wichtigen Buch geht, in der Musik galt immer nur das Aktuelle als wirklich wichtig. Man hat die Dinger ein paar Mal gespielt und dann verschwanden sie in den Archiven und nur was aktuell war, war gut. Und die Fürsten, die ja damals die Unterhalter der meisten Orchester waren, das bürgerliche Konzertwesen mit den heute bekannten Orchestern bildete sich ja auch erst im 19. Jahrhundert heraus. Die Fürsten haben die Komponisten beauftragt, neue Werke zu schreiben. Und es galt immer nur das als wirklich wichtig, was neu war. Diese Ahistorizität ist etwas, was der Musik sehr zu schaffen gemacht hat. Und Mendelssohn war ja nun gerade hier in Leipzig der Erste, der historische Konzerte gemacht hat. Später eben auch Louis Spohr und so weiter. Es gibt dann, fing eine richtige Welle von historischen Konzerten an. Und auch die Bach-Entdeckung durch Mendelssohn, die fußt ja darauf, dass man überhaupt jetzt erst begonnen hat, die eigene Vergangenheit zu entdecken.
Ja, das ist durchaus, dem kann ich nur zustimmen. Es ist eben auch interessant zu sehen, wie sich dieses historische Bewusstsein allmählich entwickelt. Es ist, natürlich ist in den 30er, 40er Jahren Bach der ganz große Komponist, der dann auch tatsächlich häufig zur Wiederaufführung gelangt, der 30 Jahre vorher praktisch gar nicht erklungen ist, in keinem Konzert. Aber auch schon in den 1810er, 1820er Jahren ist es so, dass Haydn und Mozart historisch werden. Also Komponisten, der eine 1791 gestorben, der andere hat keine Orchestermusik mehr nach 1795 komponiert. Und deren Werke wurden weiter aufgeführt und dann teilweise als historisch wahrgenommen oder eben auch als Muster für zukünftige Komponisten, sozusagen mit einem didaktischen Hintersinn wurden die Werke aufgeführt.
Du hast uns eben gesagt, Allgemeine Musikalische Zeitung, das als wichtigstes Organ der deutschen Musikkritik 1798 gegründet, hat zunehmend an Wichtigkeit gewonnen. Hat das auch damit zu tun, dass auf einmal eben die Musik sich mit sich selber beschäftigt hat, dass auf einmal die Musik auch zum Gegenstand reflektierender Betrachtung geworden ist?
Ganz sicher. Ich denke, es war ein allgemeines Bedürfnis, dass man sowas wie einen Kanon klassischer Werke haben wollte. Es war ein sozusagen geistiges Bedürfnis dieser Zeit. Etwas, was man aus der Literatur kannte und was man aus der bildenden Kunst auch kannte. Und deshalb haben auch sehr viele Kritiker, Musikkritiker auch so geschrieben, dass sie bewusst bestimmte Komponisten, die ihnen besonders zusagten, mit Kategorien versahen, die eben auf das Klassische verweisen, auf das Klassische Erhaltenswerte. Das gab es im 18. Jahrhundert bezogen auf reine Musik nicht, wohl vielleicht bezogen auf Oper. Das mag sein, aber bezogen auf Instrumentalmusik gab es das nicht. Und das ist ein neues Phänomen und hängt sicherlich auch mit dem Aufkommen einer breiten Öffentlichkeit, die über Musik diskutiert, zusammen, die es im 18. Jahrhundert auch noch nicht gab.
Ich habe mir heute Morgen, als ich mich noch mal ein bisschen mit diesem Schubert beschäftigt habe, habe ich mal nachgelesen, welche Kritiken über den wir vielleicht als den größten des 19. Jahrhunderts empfinden, stehen denn da drin, nämlich über Aufführungen der Sinfonien von Ludwig van Beethoven. Und ich war ganz erstaunt, dass wie damals mit Beethoven umgegangen worden ist, dass Beethoven noch überhaupt nicht so kanonisiert war, wie als den wir ihn heute wahrnehmen. Oder dass es zum Beispiel damals absolut üblich war, ein ganz renommierter Musiker, nämlich Eduard Marxen, hat die Kreuzersonate von Beethoven, eine Violinsonate, als Orchesterkomposition gesetzt. Wir haben 9 vollständige Sinfonien von Beethoven, aber das schien damals nicht genug, beziehungsweise diese 9 hatten sich noch nicht so als Kanon durchgesetzt, als dass man nicht auch eine Violinsonate als Sinfonie hätte schreiben können und denen an die Seite schreiben können. Und das ist hier als seriöse Kritik auch behandelt. Also es war ein ganz anderer Umgang auch mit dem mit einem musikalischen Humus, der noch viel mehr im Fluss war, als wir das heute so wahrnehmen. Du hast uns aber noch ein anderes Beispiel, glaube ich, mitgebracht an einer Kritik. Würde ich dich bitten, die vielleicht noch vorzulesen. Kann ich dir helfen?
Ja, ich muss erstmal die richtige Kritik haben. Da. Ja, Beethoven war für die nachfolgenden Komponisten insofern ein großes Problem, als dass er schon relativ früh für unüberbietbar für das Musikalische, das musikalische Monumentale schlechthin galt. Und er hatte zum Beispiel einen Schüler, der hieß Ferdinand Ries, der hat auch 8 Sinfonien komponiert und er wurde von vornherein mit seinem großen Lehrer verglichen. Und in dieser Zeit war es aber noch, als die Sinfonien von Ries ursprünglich zum ersten Mal, die ersten Male erklangen, so, dass man zwar die Beethoven-Ähnlichkeiten gesehen hat, aber diese Beethoven-Ähnlichkeiten nicht zu dem Verdikt einer Epigonalität führten, sodass er quasi abgewertet wurde. Ein Beispiel für eine solche Kritik will ich kurz vorlesen. Und zwar ist das die 2. Sinfonie von Ferdinand Ries, die 1821 auch wieder in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung folgendermaßen rezensiert wurde. Dies treffliche Werk, womit Herr Ries, wie durch mehrere seiner Quartetten, Quintetten und durch sein Pianoforte-Konzert aus S-Dur seinen Platz unter den geistreichsten und lebensvollsten Komponisten unserer Zeit behauptet, also dieses treffliche Werk ist schon mehrmals in diesen Blättern und immer mit gebührendem Ruhme erwähnt worden. Auch stimmen alle öffentlichen Nachrichten über seine Aufführung, wo sie auch stattgefunden haben möge, darin überein, dass es den schönsten Effekt, und zwar auf die Kenner, wie auf das vermischte Publikum gemacht habe. Also eine Einleitung, die das Werk grundsätzlich mit Kategorien versieht, wie man sie kaum besser sich wünschen könnte als Komponist. Der erste Satz ist ein Allegro Manon Troppo aus C-Moll im Dreivierteltakt. Das Thema ist ernst, kräftig und pathetisch. Die Zwischensätze sind teils affektvoller und brillanter, teils sanfter und milder, doch immer ernst. Und sie gruppieren sich so gleichsam nach beiden Seiten hin um jenes auf die angemessenste Art. Die Ausführung ist fest, stetig, konsequent, ohne im geringsten steif, krittelig und kleinlich oder auch nur befangen und unfrei zu werden. Das Ganze hat in der Wirkung etwas Edles, Großes, sehr Energisches. Vorwerfen kann man ihm, dass verschiedene melodische und harmonische Wendungen zu nahe an Beethovens Sinfonia Eroica erinnern. Doch wird derjenige daraus wenig machen, der bemerkt, wie sich Herr Ries dies ganz angeeignet, nicht etwa als eigentliche Reminiszenz angebracht hat. Also es ist eine interessante Strategie, die da angewandt wird. Man will sozusagen den Vorwurf der Epigonalität von vornherein entkräften, indem man sagt, es ist zwar da, aber es spielt im Grunde genommen keine Rolle, weil der Herr Ries in seinen Kompositionen durchaus eigene Wege auf der Grundlage der beethovenschen Kompositionsweise gegangen ist. Leider hat das in der Rezeption dann nicht ganz funktioniert. Die Sinfonien von Ries sind nach 1840, 1850 auch kaum noch gespielt worden.
Ja, aber das hat sich ja nun entscheidend geändert. Und damit möchte ich nochmal auf deine Arbeit kommen. Ferdinand Ries ist insofern ein sehr gutes Beispiel, eben als der Schüler und in Anführungszeichen Sekretär von Beethoven. Und wenn ich gerade auf den Verlag Ries und Erler verwiesen habe, dann trägt der Verlag diesen Namen nicht von ungefähr, sondern es ist die direkte Nachfolge von diesem Ferdinand Ries. Dessen Sinfonien kann man aber anhören, man kann Aufnahmen kaufen, man kann die Noten kaufen. Das ist auch deine Arbeit gewesen. Es gibt eine wunderbare Gesamteinspielung der Sinfonien mit Howard Griffiths. Es gibt andere, die auf dem Wege sind, auch zu einer Gesamteinspielung. Also Ferdinand Ries ist jemand, der zunehmend öfter seinen Platz in den Konzertprogrammen findet. Und zwar nicht nur von Ensembles, die sich mit historischer Aufführungspraxis beschäftigen, sondern durchaus eben im normalen Sinfoniekonzert, weil man sich auch da bewusst wird, dass Beethoven, um nur mal einen Namen zu nennen, eben nicht das Ein und Alles ist, sondern sich einordnen lässt und nur dann eigentlich auch angemessen geschätzt werden kann, wenn man die umliegenden Werke kennt und sich damit auseinandersetzt. Du hast sämtliche Sinfonien von Ferdinand Ries herausgegeben. Die sind bei Ries und Erler erschienen, also das Material ist da zu kaufen oder zu leihen und das hat eben auch dazu geführt, dass die Sinfonien wieder eingespielt werden konnten. Wie kam der Anstoß für dich dazu, Werke von Ferdinand Ries herauszugeben?
Die Herausgabe ist nun wirklich nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Ich hatte mich zwar vorher mit den Rezeptionszeugnissen beschäftigt, ich kannte die Kritiken aus den alten Zeitschriften, aber der praktische Anstoß kam eigentlich in einer Kombination durch Dirigent, Plattenfirma und Verleger, die unabhängig oder mehr oder weniger unabhängig voneinander doch darauf kamen, dass die Werke von Ferdinand Ries einer Renaissance bedürften. Und dann habe ich die Ausgaben halt gemacht und die sind nacheinander eingespielt worden. Und ja, der Anstoß war eigentlich die Notwendigkeit, Material zu haben für eine Plattenproduktion.
Das sagte so einfach, da habe ich die Ausgaben halt gemacht. Wo hast du denn die Vorlagen herbekommen? Wo liegen die Handschriften oder gab es Drucke von früher? Was war dein Ausgangsmaterial?
Ja, das ist je nach Werk unterschiedlich. Also die meisten anderen Werke, die in den Rezensionsbänden dort besprochen werden, sind verlegt, weil normalerweise wird ja aus Drucken gespielt, auch schon damals. Allerdings gibt es auch einige Werke, und das trifft bei Ries dann jetzt auch zu, bei der letzten Sinfonie beispielsweise, die ist nur handschriftlich überliefert und dann muss man sich mit alten Notenhandschriften rumquälen, was nicht unbedingt immer vergnügungssteuerpflichtig ist, weil gelegentlich zum Beispiel die Notenzeilen einfach verschwinden und dann hat man nur noch Notenköpfe und dann geht das große Raten los, welche Note denn wohl gemeint sein könnte. Aber ich will hoffen, das Problem einigermaßen umschifft zu haben. Insofern, weil ich glaube, ganz schlerrig klingt die Aufnahme nicht.
Also es ist nicht nur deine Arbeit, die sich hier in diesen drei Bänden äußert, ist nicht nur eine Rechtfertigung für Komponisten, die vielleicht ein bisschen im Schatten der Großen stehen, auf die wir uns heute stützen. Aber es liest sich auch mit ganz großem Vergnügen, auch diese Beispiele, die du gerade genannt hast, aus den Kritiken uns vorgelesen hast. Es gibt ein ganz faszinierendes Zeitbild. Diese drei Bände kann sich natürlich nicht jeder ins Regal stellen. Sie haben auch den stolzen Preis von etwas über 120 Euro, aber sie werden in allen Bibliotheken stehen. Es wird eine wichtige Arbeit sein, beispielsweise für Dramaturgen, für Konzertveranstalter, für Leute, die Programmhefte schreiben, für Sinfoniekonzerte, weil hier hat man eben jede Menge Originalzeugnisse aus der jeweiligen Zeit der Entstehung und die sehr einordnend jedes einzelne Werk betrachten. Und ich glaube sogar, ich formuliere das mal ein bisschen pathetisch, dass dieses Buch oder diese drei Bücher, die du mit deiner Lebens- und Arbeitspartnerin Gina Kim, die im Moment leider nicht da sein kann, weil sie in Korea Professorin ist, die ihr beiden zusammengestellt habt, dass diese Arbeit so ein ganz klein bisschen auch die Rezeptionsgeschichte, ja, wenn nicht korrigiert, aber doch ein bisschen umlenkt.
Ja, insofern, wenn man das Bild hat, dass es eben die sogenannten Klassiker gibt und dann gibt es eben, wie ein berühmter Musikforscher mal formulierte, nur den Schutt der Musikgeschichte. Dieses Bild ist auf alle Fälle falsch und dieses zu korrigieren, dazu haben wir auch diese gesamte Quellenedition unternommen. Es ist vielmehr so, es gibt eine Menge, wie Michael ja auch gerade eben schon andeutete, mittlere Berge, Höhen, Hügel, viele Komponisten, die eine ganze Zeit lang im Repertoire waren und auch sehr wertgeschätzt wurden, teilweise sogar neben Beethoven gestellt, neben Beethoven, Haydn und Mozart gestellt wurden, dann aber aus Gründen, wie auch immer, aus dem Repertoire verschwunden sind. Und meine Behauptung ist eben, dass diese Gründe durchaus nicht immer nur etwas mit der Musik zu tun haben. Es gibt zum Beispiel ein Faktum ist, wenn ein Komponist nicht eindeutig einer Nation zugeordnet werden konnte, dann hat er ganz große Schwierigkeiten, in der Geschichtsschreibung aufgenommen zu werden, weil die Musikgeschichtsschreibung im 19. Jahrhundert vorwiegend national verfasst ist. Es gibt einen Komponisten mit Namen Johann Wilhelm Wilms, der ist in Deutschland geboren, hat aber den größten Teil seiner Karriere in Amsterdam verbracht. Der war in seiner Zeit sehr beliebt, die Werke wurden aufgeführt und in der Folge ist es aber so, dass er in der Geschichtsschreibung durchgerutscht ist, weil die Niederländer sagten, das ist ja ein deutscher Komponist. Und die Deutschen sagten, das ist aber ein niederländischer Komponist, das interessiert uns nicht. Daran sieht man, dass so nationale Beschränkungen in der Geschichtsschreibung häufig zu Fehlurteilen führen können.
Das wäre ein Anlass für ein weiteres Gespräch, das wir leider jetzt hier nicht führen können. Ich danke Bert Hagelt sehr, dass er heute Morgen aus Berlin gekommen ist, um Ihnen hier dieses Buch zu präsentieren. Symphonierezension in deutschsprachigen Periodika in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wenn Sie Näheres wissen wollen oder sich mit Bert Hagelt unterhalten wollen, können Sie das am Stand von Ries und Erler hier um die Ecke. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.